Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Wir starten die Predigt mit einer kleinen Umfrage. Wer findet sich denn in der Moderation von Hartmut Fly wieder? Also, wer liebt Kontrolle? Einmal Hände hoch. Wer liebt Kontrolle? Das habe ich erwartet. Wer liebt sowas wie das Unbekannte? Und mit Unbekannte meine ich, wer könnte sich vorstellen, längere Zeit in einem unbekannten Land, ohne dass du es vorher weißt, zu wohnen? So ein paar, ja. Wer liebt Überraschungen jeglicher Natur? Also nicht die positiven, nur zu Weihnachten. Wer liebt Überraschungen jeglicher Natur? Da wird's relativ dünn, relativ dünn. Okay. Es gab vor kurzem einen Artikel mit dem Psychologen Leon Winscheid. Der ein oder andere mag ihn kennen. Der hat darüber erzählt, ich glaube im Stern war es, über die drei Faktoren, die uns Menschen am meisten Angst machen. Und ihr könnt es euch jetzt überlegen und denken, es ist das Unkontrollierte, das Unbekannte und das Unerwartete. Das sind die drei Dinge, die uns Menschen aus psychologischer Sicht gesehen am allermeisten Angst machen. Ich habe da kurz drüber nachgedacht, wie das so in meinem Leben ist und habe mich zurückversetzt in die Zeit nach meinem Abitur, als ich ein Jahr lang in Brasilien gelebt habe. Das war alles drei. Es war unkontrolliert, ich konnte die Sprache nicht, war ein richtig doofes Gefühl, wenn du die Sprache nicht weißt. Wenn du noch nicht mal weißt, wo das Wort anfängt und wieder aufhört, was du da gehört hast, das klingt alles wie ein Wort. Das ist extrem unkontrolliert. Es kamen unerwartete Überraschungen, wie zum Beispiel ein Krankenhausaufenthalt. Und das ohne Sprache. Und das war unerwartet, unbekannt und unkontrolliert. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es mir nach drei Monaten ging. Ziemlich schlecht. Und zwar so schlecht, dass ich überlegt habe, ich breche das ganze Ding wieder ab und fahre wieder zurück in das Kontrollierte, in das Bekannte und dahin, wo ich am wenigsten Unerwartetes treffe, nach Deutschland. Weil das für die allermeisten so ist, dass uns das Unerwartete, Unkontrollierte und Unbekannte Angst macht, versuchen wir unser Leben genau nämlich das zu kontrollieren, so wie der Hartmut das am Anfang gesagt hat. Dazu dienen uns diverse Hilfsmittel. Zum Beispiel gibt es wahrscheinlich einige von euch, die ihr Haus via Smartphone steuern. Den Rollladen hoch und runter machen mit so einem Smartphone-Ding. Oder. Oder die Gesundheit wird auch gerne via Smartphone kontrolliert. Ne? Und irgendeiner Watch am Handgelenk, da werden Schritte gezählt. Man kontrolliert das, was man isst. Und isst im doppelten Wortsinn. Dann kontrolliert man natürlich alles, was Geld betrifft. Ja, man hat einen Anlageberater, weil man gucken will, wo parke ich es am besten, dass ich am wenigsten Verlust habe in unsicheren Zeiten, also sprich in unkontrollierten Zeiten. Und die Karriere, die wird auch geplant, Stück für Stück. Ja, mit Terminkalender und Karriereplaner. All das dient dazu, dass wir diesen drei großen Dingen, die uns Angst machen, am allerwenigsten begegnen. Und selbst, jetzt machen wir das Ganze mal im geistlichen Leben, selbst unser geistliches Leben versuchen wir ja zu kontrollieren. Als Pietisten versuchen wir das ganz besonders gut zu machen, indem wir die stille Zeit einplanen, die wird getaktet, ja. Und das war okay, ich habe mir irgendwo gehört, in meiner Kindheit eine halbe Stunde pro Tag für Gott. Dann muss ich meinen Wecker um 6:30 stellen, dann machen wir eine halbe Stunde. Und wenn das nicht klappt, machen wir die halt abends nochmal. Ja, das wird auch alles getaktet. Und dann habe ich natürlich eine gewisse Erwartung. Ne? Wenn ich das so mache, dann habe ich auch die Erwartung, dass Gott dann auch bitte redet. Ja, Wenn er das nicht tut, bin ich zickig. Ja, dann bin ich eingeschnappt, dann finde ich das uncool. Ja, wir takten das alles durch. Also auch unser geistliches Leben ist geprägt von Kontrolle, von Erwartbarem und von Bekanntem. Wir lieben auch im geistlichen Leben nicht das Unbekannte und das Unkontrollierte und das Unerwartbare. Finden wir auch ganz schwer. Weil dem so ist, das ist meine Hypothese, die fiel mir gerade beim Singen ein, singen wir ganz viele Lieder, die uns Mut machen, mit dem Unkontrollierten und Unerwartbaren und Unbekannten umzugehen. Mutig gehen wir voran, ja, und singen fröhlichen Herzens, dass wir die Zukunft meistern. Ne? War, glaube ich, in diesem zweiten Lied drin so. Ich habe es jetzt frei übersetzt. Ja? Also wenn ich in mein Leben reingucke, dann ist hinsichtlich der Zukunft eigentlich das Gegenteil der Fall. Also fröhlich singend vorangehen, Bauchschmerzen mit, ne? Der Predigttext, der unserer Predigt heute zugrunde liegt, nimmt uns mit hinein in eine Situation des totalen Kontrollverlustes. Kontrollverlust und nun. Und wir werden durch den Text durchgehen und wir werden merken, dass die drei Elemente, die ich am Anfang sagte, die uns am meisten Angst machen, witzigerweise in dem Text immer wieder auftauchen. Also starten wir in 2. Könige 5. Die Geschichte geht von Vers 1 bis 19 und wir gehen da abschnittsweise durch und schauen uns mal an, was uns da so begegnet. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Alles unter Kontrolle, ne? Nein, gar nichts ist da unter Kontrolle. Wen haben wir da vor uns? Naaman. Naaman ist ein spannender Mann. Er wird als Hauptmann beschrieben. Das heißt, er ist ein Chefstratege im Heer des Königs von Aram. Und da ist er nicht irgendwie hingekommen. Da ist er durch Disziplin, Selbstmanagement, der hat ein ausgesprochenes Selbstmanagement gehabt, dieser Mann, und durch knallharte Kontrolle hingekommen. Da steht, er war ein trefflicher Mann, ein mächtiger Mann. Der hat's echt drauf gehabt. Das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Die Disziplin hat ihn weit gebracht. Ein Top-Manager der damaligen Zeit. Einer, zu dem viele Menschen aufschauten und gesagt haben, der hat's geschafft. Ein trefflicher Mann. Aber zwei Worte schränken das makellose Bild dramatisch, lebensbedrohlich ein. Zwei Worte nur. Man möchte sie fast überlesen, weil sie so nebenher laufen. Und dabei sind sie existenziell im wahrsten Sinne des Wortes. Jedoch aussätzig. Jedoch aussätzig. Krank. Er ist krank. Und zwar unheilbar. Und er weiß, irgendwann wird er sterben. Genau daran. Vorher wird's eklig. Richtig eklig. So eine Hautkrankheit ist widerlich. Ist lästig. Ist das größte Organ, was wir haben. Die fängt an zu stinken. So richtig. Aussatz ist eine eklige Krankheit. Irgendwann kriegst du einen Klumpfuß. Das alles weiß er. Das ist ja keine unbekannte Krankheit. Noch ist er in der Gesellschaft drin, noch kann er dabei sein. Es wird sich ändern. Jedoch aussätzig. Das ist unerträglich. Das ist Nichtkontrolle. Das ist unkontrolliert. Und Unkontrolliertheit macht Angst. Ich glaube, dass der Naaman einfach Angst hatte. Vielleicht kennst du das auch. Eigentlich, wenn das Wörtchen eigentlich nicht wäre, ne? Eigentlich läuft das bei dir. Eigentlich hast du dein Leben im Griff. Eigentlich ist es okay. Wären da nicht die zwei Worte in deinem Leben? Jedoch einsam oder auch jedoch krank, jedoch getrennt, jedoch Ehekrieg. Vielleicht ist es auch, dass du tatsächlich gar keine Arbeit hast und sagst, jedoch arbeitslos und das schon seit Jahren. Verzweifelt, jedoch verzweifelt, jedoch Kontrollverlust, um es auf den Punkt zu bringen. Kontrollverlust. In all seinem Elend versucht Naaman, die Kontrolle zu behalten. Tun wir übrigens auch, ne? Wenn wir in so eine elendige Situation kommen, versuchen wir ja trotzdem, Kontrolle zu behalten. Und so geht er die offiziellen Wege zum König, zu seinem Boss, ne? Und packt Sendschreiben ein und Geschenke und tralala. Und parallel begleitet ihn der Gedanke, ich bin doch bescheuert. Ich bin doch total bescheuert. Warum soll ich denn nach Israel in das Unbekannte gehen? Hallo, Israel haben wir besiegt. Das heißt doch, da kann mir keiner helfen. Da ist kein Gott, der helfen kann. Denn alle Götter konnten ja Israel nicht helfen, sonst hätten wir sie ja nicht besiegt. Das war die Denke damals, ne? Also die Götter des feindlichen Landes waren zu schwach, wenn ich der Sieger war. Und jetzt soll ich in ein unbekanntes Land, in dem ich nicht zu Hause bin, in dem offensichtlich keine mächtigen Götter wohnen, jetzt soll ich dahin fahren? Wie verzweifelt muss ich eigentlich sein, dass ich das tue? Wie bescheuert muss ich eigentlich sein, diesen Schritt zu tun? Und dann geht er nach Israel, schon völlig gedemütigt, ja, sein Stolz ist schon gebrochen. Und dann kriegt er eine Abfuhr von dem König. Er ist doch den offiziellen, den kontrollierten Weg gegangen. Was hat er denn falsch gemacht? Und dann steht er da in der Sackgasse seines Lebens. In diesem Unbekannten, in diesem fremden Land findet er also doch keine Hilfe. Ganz im Gegenteil, der König nimmt diesen Brief fast als Kriegserklärung. Also noch mehr Katastrophe. Das hätte ja schlimmer gar nicht sein können. Der sucht Hilfe und der andere interpretiert es als Kriegserklärung. Also sackgassiger geht's gar nicht mehr. Ich glaube, es ist ein Gefühl, das wir auch kennen. Die Sackgasse wird immer größer, immer dunkler, immer finsterer. Wir werden abgewiesen. Alles scheint sich gegen uns zu wenden. Lesen wir weiter. Ab 8. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir rauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen, seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan, 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Jetzt ist Naaman an der richtigen Adresse. Hilfe scheint gefunden und voller Erwartung steht er da vor der Hütte von Elisa. Und ich kann mir das richtig vorstellen. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Gott sei Dank. Und jetzt passiert Folgendes. Ja, in seinem inneren Auge passiert jetzt eine Vorstellung. Jetzt kommt der Prophet. Bestimmt ein alter, weißhaariger Mann mit so einem Bart. Und dann hat der bestimmt irgendein Pülverchen dabei und Weihrauch und das wird geschwenkt und dann geht der bestimmt um mich gleich herum und schwenkt da irgendwas und segnet mich und streichelt mir über die Wunden und tastet mich ab und keine Ahnung. Also wenn ich den Text so lese, dann steht es ja genau so im Prinzip da, ne? Sollte er nicht herauskommen, heraustreten im Namen des Herrn, seines Gottes, seine Hand über der Stelle bewegen und sie vom Aussatz befreien. So ein richtig mystisches, geistliches Bild, was er sich da, glaube ich, innerlich aufbaut. Eine genaue Erwartung im Prinzip, wie Gott jetzt an ihm zu handeln hat in der Situation, durch den Propheten. Kennt ihr das auch? Ich kenne das sehr gut. Ich erinnere mich zurück an meine Zeit als Teenager, wenn ich die Missionsberichte der Missionare gelesen habe und dann gelesen habe, was die so erlebt haben mit Gott. Ja, und die haben wirklich Krasses erlebt. Ja. Ich dachte, boah, unglaublich, ich will auch Missionar werden, dann erlebe ich auch Gott. Ja. Und dann habe ich gebetet in meinem Zimmer und hatte auch eine ganz genaue Erwartung, wie dann Gott zu mir reden sollte. Der Himmel sollte sich am liebsten auftun. Am liebsten hätte ich auch eine Himmelsleiter gesehen, ja, auf der die Engel hinunterspazieren und hinaufspazieren. Ich hatte auch ganz genaue Vorstellungen, wie Gott zu reden hat. Und dann die gnadenlose Enttäuschung. All das trifft nicht ein. Der kommt noch nicht mal raus. Der Naaman sieht den Elisa noch nicht mal. Der hält es offensichtlich noch nicht mehr für nötig, ein seelsorgerliches Gespräch zu führen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr würdet zu mir in die Seelsorge kommen, ihr klingelt unten an der Tür und dann schicke ich irgendjemanden runter, der zufällig gerade in meinem Büro ist, sag so, nö, der Jens, der hat gerade keine Zeit und ich soll dir sagen, geh da mal irgendwo da und dahin, das passt schon. Dann hätte ich ein Gespräch mit der Gemeindeleitung danach. Ja? Glück für Elisa, dass er keine Gemeindeleitung hat. Es sei denn, es hilft. Richtig. Aber das sieht er ja nicht. Denn der Arme hat ja eine genaue Vorstellung, was hilft. Er weiß ja genau, was ihm hilft. Wissen wir ja auch übrigens immer. Ne? Wir wissen ja auch immer am allerbesten, was uns hilft. Ja? Wir wissen genau, was uns hilft, wie Gott zu sprechen hat, damit es mir hilft. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Der Naaman, der ist total sauer, weil er auf das Unerwartete getroffen ist. Das ist das Dritte. Neben unkontrolliert, unbekannt, kommt jetzt auch noch unerwartet. Und als alle drei Punkte bei ihm eintreffen, bricht bei ihm der emotionale Damm. Jetzt ist seine Frustrationstoleranz gänzlich erreicht. Und jetzt passiert etwas ganz Typisches, was Menschliches, was wir wahrscheinlich auch nur allzu gut kennen. Wir werden zornig. Wir werden richtig zornig. Ja, gar aggressiv. Mir hat keiner mehr was zu sagen. Er packt seine 7 Sachen und steigt wutentbrannt auf das Pferd und geht. Und geht. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch kennen. Wenn der Stolz, den wir in uns tragen, zu blankem Zorn wird und wir uns komplett verschließen, dann ist alles zu. Kriegen wir maximal, weiß ich nicht, einen Heul- oder einen Schreikrampf, aber denken können wir nicht mehr. Und jetzt bekommt die Geschichte eine Wendung, die wieder so typisch ist, was wir in der Bibel immer wieder haben. Da sind Menschen um den Naaman. Und ich bewundere diese Diener, die ja einen mächtigen Chef haben, der über Leben und Tod bei ihnen auch im Zweifel entscheiden kann. Wie viel Mut müssen diese Menschen haben, dass sie sagen, ah, das ist jetzt auch ungünstig, was gerade läuft, ne? Der Naaman ist jetzt ein bisschen zickig. Und wir wissen, wenn der zickig ist, ist es für uns auch schlecht. Aber so können wir auch nicht nach Hause. Und dann fangen die an, ihn zu bearbeiten. Dann sagt, sag mal, wenn der Elisa gesagt hätte, du sollst hier 7-mal um sein Haus rennen und dabei 100-mal auf die Knie fallen, du hättest es doch getan. Das Einzige, was er von dir fordert, ist, da in den Bach zu hüpfen. Mehr ist es doch gar nicht. Junge, überleg doch noch mal, was hast du denn zu verlieren? Hast du überhaupt noch irgendwas zu verlieren? So viel Mut muss man erstmal haben. Wer darf dich in deiner emotionalen Ausnahmesituation überhaupt noch ansprechen? Bist du überhaupt noch ansprechbar? Könnte Naaman uns zu einem Beispiel werden? Was machst du, wenn du im Zorn durch die Decke gehst? Wer darf dir überhaupt noch den Kopf zurechtrücken und sagen, willst du es nicht doch noch mal versuchen? Denn Naaman, glaube ich, ist uns sehr nah. Wenn der Naaman ein Zimmer gehabt hätte, hätte er die Tür hinter sich zugeknallt und hätte geschmollt. Wer darf deine Tür aufmachen? Wer darf anklopfen und sagen, hey du, willst du vielleicht doch vor Gott treten? Ist das, was du gerade tust, die Lösung für dein Problem? Und dann wünsche ich mir so offene Ohren, wie der Naaman sie gehabt hat. Denn der Naaman, der musste ja jetzt etwas tun, also es ist ja eine doppelte Demütigung. Ne? Jetzt ist er einmal ausgerastet vor seinen ganzen Dienern und muss jetzt auch noch sich bücken sozusagen. Ne? Und sagen, ja, ihr habt ja recht, Mist, ey. Jetzt haben die auch noch alle doppelt recht. Jetzt geht der Naaman zum Fluss, nachdem er offensichtlich gehört hat, und ist da ganz alleine. Ganz alleine. Seine Diener stehen da irgendwo und er steht in Badehose im Fluss und soll sich jetzt untertauchen. Und er ist ganz alleine mit Gott. Keine Menschenwunderkräfte. Keine Menschenweisheit helfen ihm, nur Gott. Alles auf eine Karte. Nur Gott. Setzt du dich diesem aus? Diesem Gott? Alles auf eine Karte? Oder rennst du trotzig, zornig und wütend weg? Ich lade dich ein, zu Gott zu kommen. Das ist deine einzige Chance. Du hast nichts zu verlieren. Dein Leben hast du sowieso nicht im Griff. Du meinst es im Griff zu haben. Aber es reicht ja schon eine glibberige Grippe aus, um dich völlig außer Bahn zu werfen. Als Pastor habe ich immer wieder die Aufgabe, Menschen zu beerdigen. Und eins weiß ich seit meiner ersten Beerdigung. Niemand hier in diesem Raum, weder ich noch ihr, habt euer Leben im Griff. Das ist eine Illusion. Es mag euch den Hals zuschnüren, aber es ist so. Alles, was ihr erlebt hier, ist Gnade. Jeder Atemzug, den ihr tut, ist ein Atemzug, den Gott euch schenkt. Und da habt ihr mit eurem Terminkalender relativ wenig zu beigetragen. Kommt zu Gott. Ich lese 15 bis 19. Und Naaman kehrte zurück zu dem Mann Gottes, samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebe, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte es nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden, von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein Herr in den Tempel Rimsons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Aus der unkontrollierten, unbekannten und unerwartbaren Situation von Naaman ist etwas ganz Spannendes geworden. Naaman hatte eine offensichtliche Gottesbegegnung. Ganz anders, als er sich das gedacht hat, natürlich. Aber er hatte eine Gottesbegegnung. Er hatte eine Erkenntnis, nämlich, dass Gott allein Gott ist. Und dieser ungreifbare und dieser unkontrollierbare und dieser unerwartbare Gott, der verändert das Herz von Naaman. Ist euch das aufgefallen? Ein paar Verse vorher sprüht die Geschichte vor Zorn und vor Trotzigkeit und vor Aggression. Ich höre den Naaman förmlich schreien. Und jetzt ist es wie nach der Sturmstellung von Jesus, da ist ein Friede. Und aus dem stolzen Naaman, ja auch vermeintlich arroganten Naaman, ist ein Mann geworden, der auf einmal demütig erscheint. Der von sich selbst als Knecht spricht. Der sich vor dem Mann Gottes, nämlich Elisa, als Knecht ausruft und sagt: Na, ich bin bereit, dir dies und das zu geben und so weiter. Und bitte, ich will auch keinem anderen Gott mehr gehorchen, außer deinem Gott. Ein völlig demütiger und dienender Mann. Ein befriedeter Mann. Ich glaube, dass das Wunder, was im Herzen von Naaman passiert ist, noch viel größer ist als das, was an seiner Haut passiert ist. Und was in der Beziehung zu Gott passiert ist, ist noch viel größer als alles Äußerliche. Es ist eine regelrechte Charakterveränderung. Aus dem Kontrollverlust entsteht ein Gewinn. Man könnte also sagen: Kontrollverlust und nun? Und nun hast du einen Gewinn. Es erforderte einen Glaubensschritt. Und Glaubensschritte haben in der Regel damit zu tun, dass ich meinen Stolz beiseite lege. Und das ist das, was uns am allermeisten hemmt, unser Stolz, weil wir ja Recht haben. Wir haben ja Recht. Naaman hat sich eingestehen müssen, Gott hat recht. Das ist ein krasser Glaubensschritt. Für Naaman und für uns. Aber der Gewinn erscheint mir so, dass er den Kosteneinsatz bei weitem übersteigt und wir diesen Kosteneinsatz noch nicht mal mit Geld bezahlen können. Es geht hier nicht um Geld. Der Elisa will ja kein Geld haben. Der will sich da gar nicht bezahlen lassen für. Gott hinterherzugehen, einen Glaubensschritt zu tun, kann Kontrollverlust bedeuten. Aber nochmal, die Frage ist ja, wie sehr hast du denn dein Leben in Kontrolle? Wie sicher ist denn dein Leben? Vor, ich weiß nicht, 1-2 Jahren habe ich die Zeilen schon mal gelesen. Ich möchte damit gerne doch nochmal schließen, weil sie mich so ansprechen, von Bonhoeffer, der genau dazu schreibt, aus dem Buch Nachfolge. Nachfolge, also Gott hinterherzugehen, ist tatsächlich sehr herausfordernd. Herausfordernd, weil es uns herausfordert, unsere Existenz zu überdenken, die wir immer so sicher zu meinen haben zu müssen und zu glauben. Ich glaube, das Herausfordernde in der Nachfolge ist, dass sie so schonungslos uns offenbart, wie unser Stand in dieser Welt wirklich ist. Ich glaube, das ist das, was Jesus so herausfordernd macht, weil er uns zeigt, wie es wirklich um uns steht. Und das mögen wir nicht. Das macht uns in der Regel motzig. Weil wir auch gleichzeitig meistens anerkennen müssen, du hast ja recht. Du weißt es ja doch besser als ich. Und so schreibt Bonhoeffer, der ja, also dieses Buch ist entstanden, nachdem er schon in Deutschland wieder war. Er war ja in den USA, er war sicher. Und er ist mit dem letzten Schiff aus der Sicherheit in die Unsicherheit gefahren. Völlig widersinnig. Aber er gesagt hat, ich habe Gott erlebt und ich möchte ihm hinterher. Und ich weiß, dass das mein Leben hier auf der Erde kosten kann. Und so schreibt er, Nachfolge heißt, man ist herausgerufen und soll heraustreten aus der bisherigen Existenz. Man soll existieren im strengen Sinne des Wortes. Das Alte bleibt zurück. Es wird ganz hingegeben. Aus den relativen Sicherungen des Lebens heraus in die völlige Unsicherheit. Das heißt in Wahrheit in die absolute Sicherheit und Geborgenheit der Gemeinschaft Jesu. Aus dem Übersehbaren und Berechenbaren, das heißt dem in Wahrheit ganz Unberechenbaren, in das gänzlich Unübersehbare und Zufällige, das heißt in Wahrheit in das einzig Notwendige und Berechenbare, ist der Jünger gerufen. Aus den relativen Sicherungen des Lebens heraus in die völlige Unsicherheit, das heißt in Wahrheit in die absolute Sicherheit und Geborgenheit der Gemeinschaft Jesu. Aus dem Übersehbaren und Berechenbaren, das heißt dem in Wahrheit ganz Unberechenbaren, in das gänzlich Unübersehbare und Zufällige, das heißt in Wahrheit in das einzig Notwendige und Berechenbare, ist der Jünger geworfen. Amen.